wollen wir dir jetzt wieder ganz herzlich danken. Danken für diese Stunde, die wir vor uns haben. Auch danken für unsere Schwester, die heute Geburtstag hat. Wir wollen dich herzlich bitten, dass du sie begleitest in dieses Jahr hinein, dass du sie segnest und sie auch zu einem Segen setzen möchtest für manche andere Menschen, ob sie das weiß oder nicht. Jetzt möchten wir, Herr Jesus, einfach unsere Herzen öffnen. Es ist unser gemeinsamer Wunsch, den wir auch jetzt dir sagen wollen, dass wir einfach wachsen auch in das Denken Israels hinein. Es sind ja zwei Stäbe, Herz, die zusammengehören, deine Gemeinde und dein Volk. Und wenn es deinem Volk schlecht geht, geht es uns schlecht. Und umgekehrt ist es vielleicht auch so. Wir danken dir jetzt, Herr Jesus, dass wir einfach so in Gemeinsamkeit für dein Volk eintreten dürfen, es gemeinsam segnen dürfen. Wir wünschen Jerusalem, Israel, deinen Segen, deine Gegenwart, deine Weisheit, deine Kraft. Und ich möchte auch noch hinzufügen, Herr, die Einheit, die sie so sehr brauchen und die von dir kommen muss. Amen.
Herr, tue meine Lippen auf, dass ich deinen Ruhm verkündigen kann. Amen. Bruder Straub, Sie haben eine gute Hand gehabt mit dem Geburtstagslied in der Auswahl. Es passt nämlich nicht nur zum Geburtstag, sondern auch zum Thema hier, das wir jetzt verhandeln werden. Oder nicht verhandeln, das Sie anhören dürfen. Gottes Segen für Israel. Das jüdische Volk lebt in einer Segenstradition, von der Christen meistens überhaupt keine Ahnung haben oder nur bruchstückweise etwas erfahren. Gottes Segen bedeutet Leben für Israel. Psalm 24,1: Die Erde gehört dem Herrn und was sie erfüllt. Die Segenstradition, in der Israel lebt, beginnt mit Abraham. Über Isaak, Jakob und dessen Söhne. Weiter über Mose und gilt dem ganzen Volk. In dieser Tradition hat der Segen Gottes ganz innerweltliche Bezüge. Da ist der Segen der Zuspruch des heilvollen Wirkens Gottes im Leben des Volkes und jedes Einzelnen und äußert sich in der Fruchtbarkeit der Erde, in der Fruchtbarkeit der Herden, in der Fruchtbarkeit des Volkes, über die selbst ein Pharao nicht Herr werden konnte. Hierfür gelten als herausragende Beispiele der Abrahamssegen, der Segen Isaaks oder Jitschaks über Jakob, der Jakobssegen über die Söhne und damit über die Stämme Israels, schließlich der Mose-Segen, der dem Volk das Land verheißt und gewährleistet, solange es die Gottesherrschaft über sich anzuerkennen und unter der Tora zu leben bereit ist. Können Sie nachlesen im 5. Buch Mose, im Kapitel 7 und im Kapitel 11. Gottes rettendes und lebenserhaltendes Handeln für Israel offenbarte Befreiung Israels aus Ägypten, Pesach, die Gabe der Tora als Weisung zum Leben Israels, Shavuot, und das Bewusstsein des Unterwegsseins des Volkes auf ein von Gott verheißenes Ziel hin, das Shalom heißt, Heil für Israel und die Völker in der messianischen Zeit, Sukkot. Damit habe ich Ihnen die drei wichtigsten Feste Israels genannt. Aber auch der Schabbat, der siebte Tag in der Woche, steht als Segen für Israel. 1. Mose 2, Vers 3: Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Und so lesen wir in der Gebetsliturgie zum Schabbat, in der jüdischen Gebetsliturgie: Der Schabbat ist die Quelle des Segens vom Anfang von der Vorzeit her geweiht. Und ich möchte Sie bitten, das Wort Schabbat nicht so auszusprechen, wie Luther in Unkenntnis es niedergeschrieben hat, nämlich Sabbat. Das kennt der Jude nicht. Schabbat. Jede häusliche Schabbatfeier beginnt am Freitagabend mit dem Lichtsegen der Hausfrau. Und da hat sie zu sprechen: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt durch seine Gebote und uns befohlen, das Schabbatlicht zu entzünden. Und dazu hat sie dann die beiden Schabbatlichter schon entzündet gehabt und ihre Hände davor gehalten, dass ihre Augen nichts ins Licht sehen. Aber wenn sie diese Segensformel gesprochen hat, nimmt sie die Hände weg und ihr Angesicht wird beleuchtet, vielleicht auch erleuchtet. Und dann hat der Schabbat begonnen. Die Frau ist die Priesterin im Haus der jüdischen Familie. Und für die orthodoxen Juden gilt das auch bis heute noch. Aber in der Öffentlichkeit hat sie nichts zu sagen. Und die haben sich mal furchtbar geärgert, dass es eine Ministerpräsidentin gab, Golda Meir. Und auch nicht im Gottesdienst. Eine Rabbinerin wäre für fromme Juden unmöglich. Denn nach der überlieferten orthodoxen Tradition ist die Frau nicht gottesdienstfähig, mit der Begründung: Durch das Weib kam die Sünde in die Welt. Eva. Das können Sie gar nicht verstehen. Schauen Sie, Jesus hat die Frau gottesdienstfähig gemacht. Zu seiner Zeit war es unmöglich, dass eine Frau zu Füßen eines Rabbis saß und Tora gelehrt bekam. In welcher Geschichte kommt das vor? Bitte. Und dann später, wenn der Hausvater aus der Synagoge kommt, mit seinen Kindern oder Söhnen, dann spricht er den Segen über Brot und Wein als Zeichen für Gottes lebenserhaltene Gaben und für die Freude darüber. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde wachsen lässt. Und gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Und deshalb gehört Brot und Wein, nicht Traubensaft. Den hat zur Zeit Jesus so nicht gegeben. Schon gar nicht im Frühling. Und Brot und Wein gehören zu jedem Schabbat und zu jedem Fest. Das sind Symbole der Güte Gottes, die uns zuteil wird. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Wir erinnern uns. Und das andere Wort: Der Wein erfreut des Menschen Herz. Plage Mühe und Freude, beides kommt aus Gottes Hand. Mit diesen beiden Segenssprüchen ist die Einladung angenommen am Schabbat, und Schabbat heißt Ruhe, am Schabbat Gottes teilzuhaben. Denn es ist sein Tag, sein Schabbat. Das bedeutet auch, Anteil zu haben an der zukünftigen Welt und ihrem Heil und ein wenig Vorwegnahme des Kommenden, der ewigen Schabbatruhe, heute am Schabbat unter uns schon erlebbar, als Vorgeschmack auf das, was einmal kommen wird. Und das bedeutet weiter, dass der Segen des Schabbats die Feiernden über das Schabbatende hinaus begleiten will, durch die Werktage hindurch bis zum nächsten Schabbat. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt durch seine Gebote, uns erwählt und uns seinen heiligen Schabbat in Liebe und Wohlgefallen zum Anteil gegeben hat. Dann Gottes Segen in allen Gütern seiner Schöpfung. Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Jüdischer Glaube an den Schöpfer und Herrn aller Welten und allen Lebens äußert sich in dem mannigfaltigen Gebrauch von Segenssprüchen, von Berachot. Übrigens, das Schabbatbrot ist ja ein geflochtenes Brot aus zwei Strängen und wird unter dem Segensspruch für Brot, dass du Brot aus der Erde wachsen lässt, vom Hausvater angeschnitten. Erinnert an den Auszug aus Ägypten, wo die Juden in der Wüste, die Israeliten, in der Wüste das Manna aufsammeln durften und am Vortag zu Schabbat zwiefältig, nämlich für den Schabbat hinzu, damit die Schabbatruhe erhalten bleibt. Und deshalb heißen diese Brote im jiddischen Barches von Berachot gesegnetes Brot. Vielleicht erinnert sich mancher von Ihnen an den Gebrauch der Großmutter, wenn sie ein frisches Brot angeschnitten hat, dann hat sie mit dem Messer das Kreuzezeichen drüber gesetzt oder angesetzt. Diese Berachot, die beginnen immer stereotyp mit den Worten: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt. Und dann kommt das, was gesegnet werden soll, der du das und das getan hast. In deren Fortsetzung werden dann also Gaben angesprochen, die durch Gottes Güte empfangen wurden, auch wenn sie der Mensch erarbeitet hat oder erworben hat. Da gibt es zum Beispiel Segenssprüche über den Genuss von Speisen und Getränken, über den Erwerb von Kleidern und Schuhen und anderes, über den Anblick von Gottes Schöpfung in den Schönheiten der Natur. Und wir haben vorhin einen wunderschönen Regenbogen erlebt draußen. Und da würde der Jude dazu gesprochen haben: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du die Schönheit der Natur uns erleben lässt. Aber auch über besondere Ereignisse im Leben. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du alles erschaffen hast, was wir brauchen. Und auch das Tischgebet, ohne das eine Mahlzeit nicht beendet werden darf, ist Huldigung an den, der uns gegeben hat. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, von dessen Eigentum wir gegessen und dessen Güte wir leben. und von dessen Güte wir leben. Also, die Mittagsmahlzeit ist nicht nur eine Gabe der tollen und guten Hausfrau, über die es ja auch ein schönes Lied gibt, in den Sprüchen, 30. Kapitel, gell? Sondern es kommt alles aus Gottes Hand. Es gehört alles ihm, von dessen Eigentum wir gegessen haben, heißt es. Und von dessen Güte wir leben. Und nun Gottes Segen in Freud und Leid. Da heißt es im Talmud, das heißt in der rabbinischen Lehrtradition Israels, ein Mensch muss das Böse wie das Gute segnen. Dass der Mensch Gottes Segen in allen guten Gaben, die er empfangen darf, mit Dank und Gotteslob würdigen sollte, gehört ja zum Bewusstsein gelebten Glaubens. In freudigen Höhepunkten des Lebens, etwa bei der Bar Mitzwa-Feier des Jungen, also bei der Tora-Verpflichtung mit 12 Jahren, oder bei der Hochzeit, kann das über den Lobpreis hinaus auch in fröhlichen Tänzen zum Ausdruck kommen. Gelobt seist du, ewiger, unser Gott, König der Welt, der geschaffen hat Freude und Lust, die Braut und den Bräutigam, Frohsinn und Fröhlichkeit, Herzensinnigkeit und Liebe, Bruderliebe und Freundschaft. Lasset uns Gott loben, von dem die Freude kommt. Bei Errettung aus schwerer Krankheit, aus Unfällen oder anderen Gefährdungen im Leben, wird das Gotteslob darüber unter anderem vor der Gemeinde im Gottesdienst gesprochen, um sie zum Zeugen des dem Gemeindeglied überkommenden Segens zu machen. Man steht ein Gemeindeglied in der Synagoge im Schabbatgottesdienst auf, tritt vor und erzählt, wie er gerettet wurde aus einer großen Gefahr und dass er als Segen Gottes versteht, und die Gemeinde nimmt es dankbar zur Kenntnis und spricht eine entsprechende Segensformel. Schwerer wird es auch in erfahrenem Leid und auch im Sterben, Gottes Handeln zu erkennen, anzunehmen und darüber das Gotteslob zu sprechen. Denn auch Leid will aus der segnenden Hand Gottes empfangen werden. Und so heißt es, unser Herr ist ohne Fehl in all seinem Wirken und Schaffen. Gerecht bist du, Gott, wo du tötest, wie da, wo du belebst. Das ist der Lobpreis der Trauernden bei der Beerdigung eines Menschen. Gelobt seist du, ewiger, unser Gott, König der Welt. Er hat euch in Gerechtigkeit erschaffen, euch in Gerechtigkeit ernährt und erhalten und euch in Gerechtigkeit sterben lassen. Und so lehrt es der Talmud, ein Mensch muss das Böse wie das Gute segnen. Das habe ich jetzt wiederholt. Und nun Segnungen unter Menschen. Sprüche 28, Vers 20. Ein treuer Mann wird von vielen gesegnet. Beim Empfang eines Gastes wird das Willkommen in Segensworte gekleidet, ebenso bei dessen Abschied. Es gibt viele Anlässe, die Menschen bewegen können, andere zu segnen, wobei dieses Tun ein ausgesprochener Wunsch und eine erklärte Bitte an den sein will, der allein segnen kann. Der Priester, es gibt ja keinen Tempeldienst mehr, aber in der Synagoge, die dann ersatzweise als Tempel geht, die Juden bezeichnen die Synagoge entweder als Schul oder als Tempel. Wir gehen in den Tempel. Und einer, der aus dem Stamm Levi stammt, hat am Ende des Gottesdienstes vorzutreten. Er weiß das, weil er den Namen Kohn oder Kohen trägt. Und das ist sein Familienname, der in der Tradition erhalten geblieben ist. Und er hat nun die Aufgabe, die Gemeinde zu segnen. Und dann zieht er seine Schuhe aus und tritt vorne ans Podium und auf das Podium und lässt sich von einem Leviten, der Traditionsname Levi zum Beispiel, die Hände waschen, damit er mit reinen Händen segnen kann. Der kommt mit einer kleinen Schüssel, gießt aus einer Kanne Wasser rein und das wird natürlich symbolisch gemacht. Und dann streckt er die Hände aus, spreizt die Finger, das, und zwar in der Mitte der Hand, und spricht den aaronitischen Segen, den Sie ja auch von Ihren Gottesdiensten her kennen. Der Herr segne euch, auf Hebräisch. Und wenn Sie mal einen jüdischen Friedhof besuchen und einen Grabstein sehen, wo diese segnenden Hände dargestellt sind mit den gespreizten Fingern, so, dann können Sie wissen, dass unter diesem Grabstein einer aus dem Priesterstamm, ein Kohen, liegt. Auch wenn er vielleicht einen ganz anderen Namen trägt, zum Beispiel Koch. Das war der Verstecknamel früher im Mittelalter unter den Verfolgungszeiten. Und wenn Sie auf einem anderen Grabstein eine Kanne sehen, dargestellt, oder eine Schüssel oder beides, dann liegt dort ein Levit begraben. So, und nun muss ich mich jetzt wieder zurechtfinden hier in meinem Manuskript. Ja, nun Segnung unter Menschen. Wenn zum Beispiel ja, am Freitagabend der Schabbat ins Haus eingekehrt ist und der Hausvater seine Kinder zu sich ruft, dann spricht er ein Segenswort, das in der Tora für die Knaben vorgegeben ist, 1. Mose 48, 20. Gott lasse dich werden wie Ephraim und Manasse. Und da die Mädchen da nicht vorkommen, hat die Tradition auch das Segenswort für Mädchen geschaffen. Wenn der Hausvater also seine Töchter zu sich ruft, dann spricht er, Gott lasse dich werden wie Sarah, Rebekka, Rachel und Lea. Segnung Gottes durch sein Volk. Sie werden sich wundern. Gott wird durch Israel gesegnet. Psalm 22, 4. Gott, der du wohnst unter dem Lob Israels. Zum jüdischen Glauben gehört die Auffassung, dass mit allen ausgesprochenen Lobpreisungen auch Gott selbst gesegnet wird. Das gelobt seist du, ewiger unser Gott, lautet Hebräisch Baruch Atah Adonai Eliehenu. Das kann mit Gesegnet seist du, Herr unser Gott, übersetzt werden. Im Talmud heißt es, sie segnen deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über jeden Segen und über jedes Lob. In der Fülle der Segnungen und Segensmöglichkeiten geht es letztlich immer um den einen Segen Gottes, der auf seinem Volk liegen will. Das Volk aber, das dies erkennt und anerkennt, legt in seinem Gotteslob den Segen wie ein Echo oder einen Widerschein zurück in die Hände Gottes, der allein Herr allen Segens ist. Im Grunde ist das auch der Sinn jedes Dankens für alles, was er uns erleben lässt und gibt. Preis und Dank deinem großen Namen, dass du uns hast leben und bestehen lassen, dass wir dir danken können. Der Sinn unseres Lebens, dass wir dir danken können. Der Segen Israels und die Kirche Jesu Christi. Galater 3,14. Damit durch das Kreuz Christi der Segen Abrahams auch unter die Heiden komme. Jesus war als geborener Jude von jüdischen Eltern im jüdischen Glauben erzogen und mit der Glaubens- und Gebetstradition seines Volkes vertraut, aus der er, wie ich Ihnen gestern zeigen wollte, das Vaterunser formuliert hat. Jede seiner Bitten, jedes, was er dort ausgesprochen hat, finden Sie so oder mit anderen Worten in den Gebeten Israels wieder. Das, was er lehrte, war der Versuch und seine Mühe, den Segen Gottes dem Volk neu aufzuzeigen und ihn aus allen formelhaften Erstarrungen heraus den Menschen nahezubringen. Wenn zum Beispiel der Schabbat für Israel ein Segensgut Gottes ist, dann bedeutet das doch Heil für das Volk und deshalb auch Heil in aller Not des Einzelnen. Die Heilung am Schabbat entspräche dem Segen des Schabbats, also dem Heilswillen Gottes, Matthäus 12, 1-4. Wenn Jesus Kindern die Hände auflegte als Zeichen für den bewahrenden Zuspruch Gottes und sie segnete, Markus 10, 16, dann ist anzunehmen, dass er Tora-getreu die Worte benutzte, Gott lasse dich werden wie Abraham, Isaac und Jakob. 1. Mose 48,20. Obwohl die Kinder nach allgemeiner Auffassung noch nicht gottesdienstfähig, also Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa, Söhne oder Töchter der Pflicht waren, konnte das durch ihn geschehen. Mit Markus 9,36 und weiter so lehrt Jesus, dass auch die jüngsten Glieder des jüdischen Volkes, also die Kinder, mit Gottes Wirklichkeit und seinem Segen verbunden und Segensträger sind oder sein können. Vom Auferstandenen wird nach Lukas 24,50 bezeugt. Jesus hob seine Hände auf und segnete seine Jünger. Das war eine Handlung, die in jener Zeit allein Priester im Tempel vorbehalten war, wenn das Ganzopfer gebracht war. Nach Hebräer 4 und 5 ist Jesus für sein Volk der eine und wahre, von Gott erwählte Hohenpriester, der sich selbst als Ganzopfer zur Versöhnung Gottes mit Israel und dadurch auch für die Völker hingab. Da Israel keinen Tempel mehr hat, und der Abrahamssegen nur auf diese Weise weitergegeben werden kann, wie ich es Ihnen dargestellt habe, endet kein Yom Kippur, kein Versöhnungstag, der eigentlich Tag der Bedeckung heißt, mit den Worten des Chasans, oder auch eines Rabbiners, aber dazu ist der Rabbiner eigentlich nicht zuständig: Nun gehet hin im Frieden des Herrn, euch sind eure Sünden vergeben. Das darf kein Mensch sagen. Vergebung der Sünden und ein Zuspruch steht allein dem heiligen Gott zu im Endgericht. Deshalb endet ein Versöhnungstag mit der Glaubenshoffnung, dass Gott angesehen hat, wie wir uns von Jom Kippur zu Jom Kippur bemüht haben, Schuld auszuräumen unter Menschen. Und hoffen, dass das, was wir darüber hinaus nicht mehr konnten, weil etwa ein Nächster gestorben war inzwischen, dass Gott uns das verzeihen möge im Endgericht, dass sein Frieden dann Wirklichkeit wird für unsere Seelen. Nun verstehen Sie bitte, wenn Jesus einen Menschen ansprach: Stehe auf, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das war zu seiner Zeit ein Skandal. Denn nach jüdischer Auffassung hat Jesus sich angemaßt, ein der handelnde Gott zu sein. Gott war in Jesus und versöhnte die Welt mit sich selber, ist für jüdische Ohren Gotteslästerung. Und Mission unter Juden ist Einladung zum Götzendienst. Und deshalb der große Widerstand. Und deshalb verstehen Sie die Forderung für christlich-jüdische Begegnungen. Ein christlich-jüdischer Dialog hat zur Voraussetzung zu haben, das Verschwinden der Judenmission. Und das wird nun in den evangelischen Kirchen weithin aufgenommen. Und nun verstehen Sie bitte, unsere jüdischen Christen und auch mich, in welcher Position wir noch in unseren Kirchen leben. Entweder in der totalen Ablehnung. Ich bekam in einer Gemeinde der Rheinischen Kirche Kanzelverbot. Wenn wir auch nur einen jüdischen Christen hier reden lassen, so die Rheinische Synagoge mit ihrem Antimissionsbeschluss unter Juden, dann verweigern sich die Rabbiner. Können Sie die Wertschätzung erkennen? Und doch können wir nicht anders, als das, was wir erlebt und wir erfahren, was wir gesehen und gehört haben, dem jüdischen Volk nahezubringen, dass sie es wenigstens einmal gehört haben. Diejenigen, die wir erreichen können. Was daraus wird, ist seine Sache. Wir können ja niemand bekehren, aber wir können bezeugen. Und das ist unsere Pflicht. Und deshalb dürfen Sie sich jetzt nicht wundern, wenn jüdische Christen, vor allem wenn sie aus Russland kommen, nicht mehr bereit sind, sich in evangelische Kirchen eingliedern zu lassen. Nach all dieser Ablehnung, die sie erfahren, oder auch nach all der Gleichgültigkeit. Und wenn wir und deshalb eigene Gemeinden bilden. Ich kenne eine solche Gemeinde in Esslingen. Die sollten Sie mal besuchen am Freitagabend im Gottesdienst. Da geht es etwas anders zu als in unseren Kirchengottesdiensten. Und wenn wir schon heute den 9. November haben, möchte ich an den Holocaust erinnern, in dem 2000 jüdische Christen in Auschwitz umkamen. Nicht am 9. November, aber 1943. Darunter 11 evangelische Pfarrer jüdischer Herkunft aus Berlin-Brandenburg, und einen davon habe ich gekannt und sein Schicksal miterlitten. Die organisierte Kirche hat keinen Einspruch erhoben, kein Wort darüber verloren. Einzelne, ja, Pfarrer von Jahn zum Beispiel in Oberlenningen über die Reichskristallnacht, aber sonst kaum was zu hören. Und heute beschließt eine Kommission der evangelischen Kirche in Deutschland, eine organisierte Judenmission lehnen wir ab. Die organisierte Judenmission der Dänen hat in einer Nacht- und Nebelaktion 7000 Juden aus Kopenhagen nach Schweden rübergerettet mit Freunden ihrer Arbeit, die meistens Fischer waren und die entsprechenden Boote dafür hatten. 7000. Ohne Organisation wäre das ja wohl nicht möglich gewesen. Und nun muss auch sie sich sagen lassen, eine organisierte Judenmission lehnen wir ab. Die schwedische Judenmission hat in Wien 3000 Juden gerettet. Ich habe mit Christian Witness to Israel in London zusammengearbeitet, das seit 1918 eine medizinische Missionsarbeit in Haifa hatte, mit 3 Ärzten und über 10 ausgebildeten Krankenschwestern, darunter einige Diakonissen. Und hat für kranke und gebrechliche, in Not geratene jüdische Einwanderer aus den russischen Pogromzeiten gesorgt. Und nicht nur für deren Leiber, sondern auch für deren Seelen. Eine organisierte Judenmission lehnen wir ab. Ich habe jahrelang versucht, auch diese Arbeit finanzieren zu helfen. Und ohne den Evangeliumsdienst für Israel und meine württembergische Landeskirche, deren Angestellter ich bis zu meiner Inruhesetzung bleiben durfte, wäre das alles nicht möglich gewesen. Und aus dieser Arbeit könnte ich jetzt noch eine Stunde erzählen, aber ich komme hier von meinem Thema ab. Ich bitte um Entschuldigung. Also ich sagte, wie Jesus mit erhobenen Händen seine Jünger segnete beim Abschied, war das ein Geschehen, das ungewöhnlich war, weil es nur dem hohen Priester zustand, in der Tempelzeit noch, wenn er das Blut des geopferten Tieres für die Sünden des Volkes hineingetragen hat ins Allerheiligste hinter dem Vorhang und dort ausgeschüttet hatte. Dann kam er zurück, trat vor den Tempel, er musste dann auch durch das Heiligtum gehen, kam vor den Tempel, wo der Brandopferaltar stand, und erhob dann seine Hände und segnete das Volk. Nun, nach Hebräer 4 und 5 ist Jesus für sein Volk der eine und wahre von Gott erwählte hohe Priester, der sich selbst als Ganzopfer zur Versöhnung Gottes mit Israel und dadurch auch für die Völker hingab. Das ist nach judenchristlicher Erkenntnis und Verkündigung die Vollendung und Krönung der Segenstradition Israels und gilt zuerst dem jüdischen Volk, aber durch Israel auch den Heiden. So lesen wir in Apostelgeschichte 3,26 und Römer 1,16. Für euch, Juden, zuerst hat Gott erweckt seinen Knecht Jesus und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen. Zur Verwirklichung seines Segens gebietet Jesus seinen Nachfolgern, das geht hin, die mit diesem Gebot zu Segensträgern und Segensbringern werden. Eine immerwährende Sendung bis ans Ende der Welt und ihrer Zeit. Wenn nach dem Bekenntnis seiner Gemeinde in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit wohnt, Kolosser 2,9, dann auch die Fülle des göttlichen Segens, an der Christen und Juden teilhaben dürfen, so sie das annehmen wollen. Dies allen Menschen vorbehaltlos anzubieten und zuzurufen, 1. Timotheus 2,4-6, ist bleibender Auftrag seiner Gemeinde, der begleitet wird von dem Zuspruch des Auferstandenen: Ich bin bei euch. Ich bin bei euch alle Tage. So wird der Segen Abrahams zum Segen Christi und seiner Gemeinde für alle, die ihn annehmen und aufnehmen wollen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das steht nicht nur im 1. Mose 12,2, sondern auch in Galater 3,9. Epheser 1,3 heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in Jesus Christus. Amen.
So, herzlichen Dank. Es denke ich, dass wir ganz kurz mal die Seitentüren aufmachen. Ganz kurz und singen gleichzeitig das Lied. Du meine Seele singe. Ganz kurz nur, vielleicht nur eine Minute die Seitentür auf. Lied Nummer 49, im Grünen, ja, 49. Wir singen aber nicht alle sieben Strophen, sondern nur die Strophen 1 und 2, also die ersten zwei Strophen und dann die letzten zwei. Die ersten zwei und die letzten zwei.
jetzt gibt es einen Nachschlag von gestern Abend. Dazu bin ich nicht mehr gekommen. Ich wollte Ihnen gerne noch erklären, warum Juden beim Gebet ihr Haupt verhüllen. Und zwar mit so etwas wie hier. Das ist entweder ein Gebetsschal oder ein Gebetstuch oder ein Gebetsmantel. So, wer beim Beten dieses Tuch über sich geworfen hat, etwa beim Synagogengottesdienst am Schabbat, der ist allein. Nach rechts sieht er nichts, nach links sieht er nichts und nach vorne sieht er das Tuch seines Vordermanns. Er steht allein unter den Augen Gottes. Dieses Tuch oder dieser Gebetsmantel, der aus schwerer Leinwand gewoben ist und deshalb beschwerlich ist auf dem Weg zur Synagoge, deshalb nimmt man das Leichtere, ist auch dem frommen Juden sein Leichentuch. Unter ihm wird sein verweslicher Körper einmal begraben sein. Und deshalb sind in den 10 ernsten Bußtagen die Synagogen voll von Menschen, von Männern, die diesen Gebetstuch über sich geworfen haben. Und sie beten sich einem großen Gebet entgegen, das an Yom Kippur dreimal gesprochen wird. Und das besteht aus nach dem jüdischen Alphabet geordnet aus 2x22 Bitten um Verfehlungsmöglichkeiten. Da werden also 44 Verfehlungsmöglichkeiten angesprochen. Warum? Damit der Betende erkennt und erinnert wird und ihm bewusst wird, wo er vom letzten Yom Kippur bis heute gefehlt hat an Mitmenschen, an Nächsten. Und wenn ihm bewusst wird, dass er vor 3 Monaten mit seinem Nachbarn einen Riesenkrach hat über irgendeinen Blödsinn. Und seitdem reden die nicht mehr miteinander. Dann ist es seine Pflicht, seinen Nachbarn heute noch aufzusuchen und ihm um Verzeihung zu bitten, Shalom zu machen. Und auch der Gebetene darf sich jetzt nicht verweigern. Und etwa sagen, mit dir rede ich überhaupt nie mehr. Das wäre unmöglich. Das wäre eine Verfehlung gegen Gottes Heiligkeit, der geboten hat, Schuld auszuräumen. Denn nur Gott wird mir einmal im Endgericht vergeben nach dem Maß, wie ich vergeben habe, wie ich Schuld ausgeräumt habe. Nicht mehr und nicht weniger, das ist wie eine Waage, wie eine Gleichung. So. Und da Jesus ja ein guter Jude war, das hat ja auch Shalom ben Korin, ein liberaler Jude, inzwischen erkannt, der ist inzwischen verstorben. und hat ein Buch geschrieben über Bruder Jesus und hat versucht klarzumachen, wie sehr Jesus in der jüdischen Glaubenstradition verhaftet war. Hat er uns doch auch etwas darüber gesagt, nämlich, wenn du zum Altar gehst und willst deinem Gott opfern, aus Dank oder mit der Bitte um Vergebung, und dir fällt unterwegs ein, dass ein Bruder an dich gesündigt hat oder du an ihn, dann gehe zuvor hin, leg deine Gabe nieder und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Dann wird auch Gott und so weiter. Oder noch viel kürzer und deutlicher: Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben, Vater unser. In Kurzform: Vergib uns, wie wir, und nun heißt es im Urtext bei Matthäus, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Also perfekt, wie das geschehen ist. Nun gibt es aber Schuld, die ich nicht mehr ausräumen kann. Ich habe das schon angedeutet. Da ist einer, mit dem ich meine Konflikte habe, inzwischen verstorben. Oder ausgewandert, ich weiß gar nicht wohin, den finde ich nie wieder. Und da ist Versöhnung nicht mehr möglich. Rebbe, was ist dann? Der Rabbiner ist der Lehrer Israels. Was ist dann? Die hast du, so die Antwort, mit ins Grab zu nehmen, die unausgeräumte Schuld. Aber wie dein verweslicher Körper damit bedeckt ist, mit diesem Tuch, so lass diese nicht ausgeräumte Schuld bedeckt sein von Gottes Erbarmen, damit du in Ruhe dem Endgericht und der Auferstehung vorher entgegenschlafen kannst. Und deshalb heißt Yom Kippur Tag der Bedeckung. Lass sie bedeckt sein bis dann. Aber wenn dann das große Schofar ertönt und die Toten auferstehen und vor dem Richterstuhl Gottes stehen, Rebbe, was ist dann? Das wissen wir nicht. Das kann kein Mensch wissen, das weiß Gott allein. Ich wiederhole, wir können nur hoffen, dass Gott dann gesehen hat, wie wir uns von Yom Kippur zu Yom Kippur bemüht haben, Schuld auszuräumen. Und dass er das in Rechnung stellt. Und seine Barmherzigkeit über uns walten lässt und er uns dennoch annimmt. Und deshalb habe ich gesagt, endet kein Yom Kippur mit geht hin im Frieden, euch sind eure Sünden vergeben. So, nun ist es, ich habe Ihnen ja gesagt, dass Jesus sich die Freiheit nahm, Sünden zu vergeben. Ein Skandal. Und das ist eigentlich das Zentrum der evangelischen Botschaft, der Botschaft Christi an sein Volk zuerst. Und Jochen Klepper hat ein wunderschönes Lied gedichtet. Das singen sie gerne in der Adventszeit. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. dem alle Engel singen, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt.